in der Bibel, im Wort Gottes, liebe Zuhörer, gibt es Personen, die reichlich und genau beschrieben werden. Auch das, was sie taten, ob Verkehrtes oder solche Dinge, die Gott gefallen haben, wird berichtet. Es gibt auch Persönlichkeiten, über die nur ganz wenig und doch viel gesagt wird. So eine Person möchte ich aus dem Neuen Testament herausgreifen, über die nur ganz wenig gesagt wird. Aber was über diese Person gesagt wird, hat doch ganz große und wichtige Bedeutung. In Matthäus 27, von Vers 57 bis 61, da wird von solch einem Mann berichtet. Alle vier Evangelisten berichten übrigens von ihm, aber nur eben ganz wenig. Da heißt es, am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia. Der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein eigenes neues Grab, welches er in einen Fels hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich dem Grab gegenüber. Von einer anderen Bibelstelle her, die scheinbar mit diesem Bibeltext nichts zu tun hat, möchte ich beginnen und auf diesen Josef von Arimathia kommen. Im Hebräerbrief, dessen Verfasser wir nicht sicher kennen, da gibt es einige wunderbare Ausführungen über den Plan und Ratschluss unseres Gottes. Da gibt es eine Stelle, da wird uns gesagt, was im Herzen und in den Gedanken Gottes vor sich ging, ehe diese Erde überhaupt existierte, ehe es Menschen gab. Das waren für mich zugegeben manchmal schon komische biblische Worte. Ich konnte auch nicht begreifen, wenn der Herr Jesus den an ihm zweifelnden Juden erklärte, die sich auf Abraham beriefen, ehe Abraham war, war ich. Oder wenn der Jünger, den der Heiland so lieb hatte, beginnt, am Anfang, da ist der Uranfang gemeint, da war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder die erste Sätze in der Bibel, ich erlaube sie mir jetzt so in jüdisch-rabbinischer Weise auszulegen. Am Anfang schuf Gott Himmel, gewaltige Epochen. Denn der Schöpfungsbericht, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Das dürfen wir nicht denken. Das hat Offenbarungscharakter. Der Mose war ja da gar nicht dabei. Aber durch Inspiration hat ihm Gott das so gezeigt. Und die Bilder des Paradieses, die vielen Bäume, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sind feine, wunderbare Offenbarungsbilder. Seit ich das begriffen habe, dass auch bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag ist, da kann ich feststellen, es gibt immer noch Paradies auf der Erde und immer noch wird Paradies zerstört. Und immer noch ist die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes. Und immer noch sucht Gott, der Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, die Gemeinschaft mit dem Menschen. Er sucht sie mit dir. Ach, das hat mich immer so beeindruckt, wenn dort auf den ersten Blättern berichtet wird, wie Gott der Herr nach dem schlimmen Dilemma, wo man seine Gefühle so verletzt hat, seine Gebote mit Füßen getreten hat, wie er da kam ins Paradies und so Verlangen hatte nach Gemeinschaft mit dem Menschen. Ach, was höre ich doch für ein Wehklagen, ein Sehnen aus diesen Worten. Adam, wo bist du? Dieser Gott von Urzeiten her, also ohne Herr, dieser Gott, der eher war, eher denn die Berge wurden, von dem wird im Hebräerbrief etwas so Schönes gesagt. Ein Vorgang aus seinem Herzen wird dort geschildert. Ach, ich kann nicht Gespräch sagen, aber irgendeine Einvernehmlichkeit. Da spricht Jesus Christus, durch den alles gemacht ist, zu dem hin alles geschaffen wurde. Der spricht da zu Gott. Opfer und Brandopfer, die hast du nicht gewollt. Natürlich im Blick auf die Zukunft, auf die Zeit, was Menschen auf Erden geben würde, auf die Zeit, wo der Mensch auf einem von Gott weg Weg sich befindet. Und Gott immer noch ruft, Adam, wo bist du? Das sagt Jesus, Opfer und Brandopfer hast du nicht gewollt. Aber im Buch steht von mir geschrieben, was war das wohl für ein Buch, das vorher schon existierte? Die Planabfassung Gottes. Da steht von mir geschrieben. Was steht da drin? Ich komme, o Gott, und deinen Willen, den tue ich gerne. Wir haben in unserem Lied gut so einige Lieder. Aus Himmels Herrlichkeit kam er herab in eine Welt voll Sünd. Oder er stieg von dem himmlischen Throne, verließ seine Heimat voll Pracht. Da war ein Einvernehmen zwischen dem Vater und dem Sohne. Und wo dieser Vater im Himmel schon sah, dass der Mensch, den er nach seinem Bild schaffen würde, dem er Entscheidungsfreiheit geben würde, wie er weggehen würde und wie er Schuld und Sünde auf sich laden würde. Und da hat der Herr Jesus eingewilligt, vor Urzeiten, ich komme, o Gott, und deinen Willen, den tue ich gerne. Und er war furchtbar schwer für dich. Ach, da denke ich doch an sein Gebet dort im Garten Gethsemane, wo er anfing zu zittern und zu zagen und wo er betete, mein Vater, wenn's doch möglich wäre, dass dieser Kelch, dieser Leidenskelch, wo du die Schuld und die Sünde auf mich legst und wo ich an meinem Leibe die Sünde ans Fluchholz tragen muss, wenn dieser Kelch doch an mir vorüberginge. Aber das ist ein Gebet, das hat Gott nicht erhört. Ist aber kein verlorenes Gebet. Manchmal schaut mehr Herrlichkeit dabei heraus, wenn Gott unsere dummen Gebete nicht erhört. Das habe ich vielfach schon erfahren. Das war also eine Schlussbefassung, ein Plan, ein Ratschluss Gottes von Ewigkeit. Und das bewegt mich immer so sehr, dass der Heiland, wieder die Worte des Hebräerbriefes, welcher hätte wohl Freude haben mögen. Was war das für eine unbeschwerte, reine, harmonische Atmosphäre zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wie der Sohn einverstanden war, auf diese Erde zu kommen, daraus folgere ich, dass das Leben Jesu Christi von der Ewigkeit her vorausbestimmt war, bis ins Detail geplant war. Da habe ich lange Zeit gebraucht, bis ich das kapieren konnte. Wenn dann der Apostel Paulus noch hergeht und an die Epheser schreibt, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werke, welche Gott schon bereitet hat vor Grundlegung der Welt. Das kann ein Nicht-Wiedergeborener nicht verstehen. Man darf es auch nicht von einem Menschen, der Gott nicht kennengelernt hat, in dessen Leben der Heilige Geist nicht wirken konnte, der kann das nicht verstehen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Aber bitte, liebe Zuhörer, denkt nicht, dass wir jemanden deshalb jetzt für dumm halten wollen. Da gibt es Fachgebiete in der Welt, das weiß ich, da ist die Computerwelt. Oder bin ich eine schreckliche Niete darin? Oder das ist die Kernspalte. Habe ich nicht viel Ahnung, ein bisschen was. Wenn ich jetzt so schon in eine Videothek hineingehe, da kriege ich nicht mehr alles mit. Also das sei ferne von mir, dass ich jemand für dumm halten möchte. Aber was die Dinge betrifft, da habe ich Erfahrungen mit meinem Gott und mit meinem Schöpfer. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus weiß ich, dass auch du und ich vorbestimmt sind von der Seite Gottes her, nicht um verloren zu sein, sondern um gerettet zu werden durch Jesus Christus, zum Ursprung des Lebens wieder zurückgeführt zu werden. In einem alten Kirchenlied, die meisten werden das ja kennen, da heißt es so schön, in dem Lied, da ist mir das so herrlich und so wichtig und so groß geworden. Du hast ein Recht zu diesen Freuden, durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und wir alle haben ein tiefes Sehnen und Verlangen in uns, wenn das auch verschüttet ist, wenn das auch verdeckt ist durch unsere irdischen, dummen Interessen oder durch Leiden, durch Verwundungen unserer Seele. Aber in jedem Menschen, das weiß ich als Seelsorger, schlummert ein Sehnen und ein Verlangen nach Harmonie, nach unbeschwerter, reiner Gemeinschaft. So glaube ich, dass Jesus Christus vorausbestimmt wurde, aber Gott auch für dich Werke, Möglichkeiten erdacht hat, die du nur realisieren und verwirklichen kannst, wenn du in der Gemeinschaft, in der Vertrauensgemeinschaft mit Jesus Christus stehst. Das wollte ich jetzt mal so lehrmäßig vorausgeschickt haben. Dieser Josef von Arimathea ist so ein Mann. Da spielt der Genbereich eine ganz große Rolle, da bin ich überzeugt davon. Überhaupt Israel spielt eine ganz, ganz große Rolle, denn Gott hatte ja dem Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte deine Nachkommen segnen und über deine Nachkommen kommen, möchte ich Segnungen in die ganze Völkerwelt hineinbringen. Da kann man sehen, dass Gott die Nachkommen, also den Genbereich eines Abrahams, außerordentlich gesegnet hat. Wie viele Propheten und Menschen, die mit Gott in guter Gemeinschaft standen, hat er benutzt? Ich will die Propheten nicht alle aufzählen, durch die Gott große und wunderbare Dinge getan hat. So ist Josef von Arimathea eine wunderbare Prägung von der Ewigkeit her. Ich will versuchen, das ein klein wenig verständlich zu machen heute Abend. Ich nenne diesen Josef, der ja sicherlich, bevor er gerade geboren war, für seine Eltern, wie bei uns allen, die Frage aufgeworfen hat. Wie wollen wir unseren Jungen nennen? ja bei den jung verheirateten Leuten, wenn da ein Kind auf die Welt kommt, ja immer so die Frage. Ich kann mich noch erinnern, wo mein ältester Sohn auf die Welt kommen sollte, da gab es Familienberatung. Wie sollte er denn genannt werden? Aber da waren nicht nur die Eltern, meine Frau hatte einen anderen Vorschlag, ich hatte einen anderen Vorschlag. Da waren noch vom Kleinen aus gesehen zwei Opas und zwei Omas und die hatten dann alle auch jeder so einen Vorschlag, wie er genannt werden sollte. Mein Vater, ein derber Bergmann, der fragte, na, wie wollt ihr jetzt den Jungen nennen? Da hat mir Jungen gewartet. Und es kam dann auch ein Junge. Ha, dann habe ich gesagt, Fritzi, ihr seid ja nicht normal, hat er gesagt. Und wenn es ein Mädel wird, ha, Eulalia, Kopf geschüttelt, nur im Spaß, hat ihm nicht gepasst. Kürzlich traf ich jemand, hat auch jetzt ein Neugeborenes gehabt, war schon unterwegs mit ihm. Sage ich, na, wie heißt der junge Mann? Malone, hatte ich noch nicht gehört, aber ist irgendwie so germanischer Herkunft. Da, das ist jetzt auch wieder Mode geworden. So denke ich, ihr Lieben, dass die Eltern dieses Josef auch ganz praktisch vor dieser Frage standen, wie nennen wir den Jungen? Und dann kamen die doch auf den Gedanken, wir nennen ihn Josef. Deshalb der Josef von Arimathea. Ihr seht, wir lesen immer so schnell darüber weg und beachten diese Dinge gar nicht. Ich war auch immer so ein hektischer Bibelleser, mir nicht Zeit genommen für das Wort Gottes. Wie kamen die auf Josef? Die Eltern, die müssen sicher von der Lebensführung, auch da kann man so richtig sehen, wie sein Leben vorausbestimmt war. Und sein Leben sollte ein Abbild sein von Jesus Christus, seine Erniedrigung, wie er verkauft wurde, die Leiden, die er man über ihn gebracht hatte, wie er bis ins Gefängnis hinunterkam und dann, wie er erhöht wurde und eine ganz große Macht empfing und diese Macht dann zum Heil derjenigen, die ihn verraten und verkauft hatte, anwendete. Das war ihr Vorbild. Und dieser Josef, das von den Eltern genommene Vorbild, diesen Mann möchte ich mit einem Satz charakterisieren. Er war der Sohn einer verwandelten Mutter. Das muss ich auch noch genauer erklären. Da war doch die Sache mit Jakob und Esau. Der Jakob war ja so ein richtiger, frommer Diplomat, ein sehr, sehr schlauer Mann. Gott konnte mit dem Jakob nicht sehr viel anfangen. Obwohl er seinem Vater, dem Abraham, versprochen hatte, ich möchte deine Nachkommen segnen. Also Gott hatte vor, den Jakob zu segnen. Aber so mit seinen angeborenen natürlichen Veranlagungen konnte Gott nicht viel mit ihm anfangen. Es musste eine Begegnungsstunde kommen. Eine Begegnungsstunde mit Gott, und zwar bei Pniel. Aber vorher musste der Schlaumeier noch einen Schlaueren kennenlernen, das war der Laban. Denn Gott hat ihn so therapiert, dass der Jakob, der mit seiner Schleue, mit seiner Diplomatie andere übervorteilt hat und ihnen Leid zugefügt hat, ihm musste auch Leid und Enttäuschung zugefügt werden. Er musste auch betrogen werden durch den Laban. Und der hat ihn betrogen. Das ist ja einzigartig in der ganzen Völkerwelt. Der hatte doch um die Rahel, die er so lieb hatte, gedient. Und der Laban hat ihm dann nach so vielen Dienstjahren dann die Lea zugeschoben. Und Wo er dann morgens aufgewacht ist, das war eine furchtbare Enttäuschung. Der muss fürchterlich betrogen worden sein. Ich verstand das früher nicht, aber heute weiß ich, wenn man betrügt, wird man auch betrogen. Und was du anderen antust, das kommt wieder auf dich zurück. Und irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sät, erntet er manchmal auf Erden schon. Da musste er noch einmal 7 Jahre für die Rahel, die er so sehr lieb hatte, dienen. Und als er dann wegging, damit er nicht leer wegging, in ganzem 21 Jahre, da wird dann so schön berichtet, der Jakob hatte die Rahel lieb, die Lea bekam er eben durch fromme, raffinierte Diplomatie. Und als Gott sah, dass Lea nicht geliebt wurde, da machte er sie fruchtbar. Und die Rahel, die machte er unfruchtbar. Schwer zu verstehen in unserer Zeit, bei den Abtreibungsparagraphen, bei den Verhütungsmitteln und diese ganzen Bereiche. Aber ich denke, so viel Fassungsvermögen haben wir noch, dass wir das begreifen können. Das war damals noch die Weltzeit, fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und dann hat diese Lea 6 Söhne, erst zunächst 4 und dann hat sie noch die Magd dem Jakob gegeben und dann noch 2. 6 Söhne hat sie geboren, mit der Magd zusammen 8. Und das hat der Rahel so sehr leid getan. Und da steht ausdrücklich, sie neidete der Lea. Ach, der Neid. Und da gibt es so viele Gründe hier auf dieser Erde, dass man unzufrieden und dass man neidisch werden kann. Und da geschah Folgendes. Da war der älteste Sohn, der Ruben und der Simeon und der Levi und Juda, das waren ja Leas Söhne. Da war der Ruben schon erwachsen, hatte Liebe zur Mama gehabt und hat das so, diese Früchte dort im Orient, die Liebesäpfel auf dem Felde geholt, und der Mama eine Freude zu machen. Und da sieht die Rahel, wie der Mama da so schöne Aufmerksamkeit erweist. Ist ja schön von seinem jungen Menschen. Und das tat ihr so sehr weh. Schau, die hat 6 Söhne und mich hat der Herr, mir hat der Herr keinen Erfolg gegeben. Ach, was bin ich vom Schicksal benachteiligt. So folgen wir doch alle, wenn ich sehe, wie es dem geht und was der alles hat und dem gelingt alles. Und mir, da klappt das gar nicht. Ach, ich habe so ein richtiges Mauerblümchen-Dasein. Und da tat die etwas, da hat die diesen empfindlichen Egoismus einen Stoß versetzt. Das habe ich früher nicht beachtet. Die sagt zu Ruben, du, gib mir doch von diesen Liebesäpfeln auch. Schau, sie hat das nicht so gesagt, aber ich bin doch deine Tante. Ach, ich freue mich doch auch, wenn ihr ein bisschen lieb und nett seid. Und die Lea, die hört das, die Erfolgsfrau, die hört das und sagt, nicht genug, dass du mir den Mann weggenommen hast. Der Dame tat das auch weh, dass der Jakob einfach die Rahel lieber gehabt hat. Also die Leute, die hatten keine Computer, keine Taschenrechner, keine Autos. Aber die Probleme, die waren haargenau dieselbe beim Zusammenleben, wie wir sie jetzt auch haben. Ich sag doch, wie genau kennt Gott doch den Menschen? Er weiß genau, wo unsere unerfüllten Bedürfnisse liegen, wo wir gekränkt und verletzt werden. Und das tat er so weh, nicht genug, dass du mir den Mann weggenommen hast. Jetzt willst du mir auch den Sohn noch beeinflussen. Und da bringt ihn großes Opfer und sagt, du, wenn dein Mann vom Feld kommt, ich überlasse ihn dir. Das war ein großer Opfer. Sie war bereit auf ihren Mann, der sie so sehr geliebt hatte, zu verzichten. Aber das kam auch nicht so von alleine, denn vorher war noch eine Begegnung. Da hatte die Rahel, die sich zurückgesetzt gefühlt hatte, die verletzt war in ihrer Ehre, in ihrem Stolz, die hatte dann die Schuld, dass sie so benachteiligt ist, am Jakob gesucht. Und da sagt sie, schaffe mir einen Sohn oder ich sterbe. Und da ist der Böse geworden, bin ich denn Gott? Jetzt hat sie gemerkt, dass sie mit ihrer Reaktion, mit ihrer Eifersucht, mit ihrem Gekränktsein, mit ihrem verletzten Herzen, hast du das auch? Hast du Wunden in der Seele? Hat die Umgebung dich verletzt? Hast du deine Wünsche, deine Interessen nicht befriedigen können? Ich weiß, es gibt eine ganze Menge Menschen hier in unserer Endzeitgesellschaft. Und da wurde er ihr böse. Jetzt hat sie gemerkt, dass sie mit ihrer verkehrten Reaktion, weil keine göttliche Liebe, keine göttliche Geduld, keine Tragfähigkeit da war, dass sie jetzt noch die Liebe des Mannes verscherzt hatte. Und wo das mit den Liebesäpfeln war, du, ich verzichte auf den Mann. Ich überlasse ihn dir. Ich will nicht mehr egoistisch sein. Hier hat Gott eine wunderbare Verwandlung geschaffen. Deshalb war der Josef ein Sohn einer verwandelten Mutter. Und genau nachdem diese Rahel dieses Opfer gebracht hatte, heißt es, da gedachte Gott, der Herr, der Rahel. Und sie wurde fruchtbar. Mit anderen Worten, wann geht's vorwärts? Wann gibt Gott Gelingen? Wenn ich mein Leben ihm überlassen habe. Wenn es einen Augenblick der Bekehrung, so hörten wir schon. Ich weiß nicht, was in deinem Leben alles geschehen ist. Liebe Frau, ich weiß nicht, ob deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind oder ob du verwundet bist, ein unerfülltes Leben hast. Lieber Mann, ich weiß nicht, wie es in deinem Inneren aussieht, aber heute Abend ist die Gelegenheit da. Mach's doch so wie die Rahel. Die war bereit, nicht mehr zu neiden, nicht mehr zänkisch zu sein, nicht mehr dem Geist der Rache Raum zu geben, sondern in Liebe zu reagieren. Und da begegnet ihr Gott. Und das war der Josef. Und dieser Josef, ach, den hat doch Gott so gesegnet. Aus dem Josef, der hätte ja nur ein Zwölftel vom Erbteil haben müssen. Aber wie hatte der Jakob gesagt? Ach, beide Söhne, Manasse und Ephraim, die sollten ein Erbteil bekommen, wie die anderen auch. Doppelter Segen übersetzen welche. Und der Josef von Arimathea, dessen Vorbild sein Urvater Josef gewesen ist, der wohnte in Ramathaim. Arimathea ist identisch mit Ramathaim. Und das ist das Honigland. Es sind nicht die kalten Höhen des Hermon, wo der Schnee runterkommt, bis Mai Schnee zu finden ist. Es sind nicht die leeren, öden Wüsten Judas. Es ist das Mittelland, ein fruchtbares Land. Also ein gesegneter Mann, der hatte Eltern, die hatten biblische, göttliche Leitlinien und Vorbilder. Und jetzt zu diesem Josef von Arimathea noch 5 Punkte. Ich will nicht zu lange darüber reden, aber da steht einige feine Punkte, die man beachten sollte. Nummer 1, wo der Herr Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde und Jerusalem erschüttert war. und dieser Pilatus eine feige Rolle gespielt hatte, obwohl Gott ihn durch den Traum seiner Frau gewarnt hatte und er selber bekennen musste, ich finde keine Schuld an ihm. Als dann das Volk rief, wenn du diesen freisprichst, dann bist du des Kaisers Freund nicht. Und wo der merkte, dass es um seine Macht geht, um sein Amt geht, ich nehme jetzt alle vier Evangelisten zu Hilfe, deshalb steht das so schön geschrieben, und Josef von Arimathia wagte es und ging zu Pilatus. Die Jünger, die so viele Jahre mit dem Heiland gegangen waren, da hatte keiner den Mut gehabt. Da verließen sie ihn alle. Deshalb wiegt der Satz bei mir so sehr. Josef von Arimathia, der wagte es. Ein schönes Wort. Wie steht's bei dir? In diesen Abenden wird Jesus Christus, der Gekreuzigte, verkündigt. Wagst du es, auf seine Seite dich zu stellen? Oder hast du Angst vor der öffentlichen Meinung? Hast du Angst, was wird meine Frau sagen, was wird mein Mann sagen? Was werden meine Verwandten sagen? Was werden die Arbeitskollegen sagen? Was wird man im Dorf über mich reden, wenn ich mein Herz dem Herrn Jesus schenke? Wie ein feines Wort, Josef von Arimathia wagte es. Der zweite Punkt, den ich herausgreifen möchte, er war Ratsmitglied. Er gehörte zu den 71 höchstgestellten Persönlichkeiten. Und er hatte nicht eingewilligt in ihr Handeln. Er hatte ihnen erklärt, was ihr da mit diesem Jesus macht. Ihr steht nicht richtig. Euer Handeln ist ungerecht. Es lässt sich nicht mit dem Gesetz vereinbaren. Er hat Stellung bezogen. Wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Dritter Punkt. Er wartete aufs Reich Gottes, wie dieser Simeon, wo der den Heiland gesehen hatte, sagen konnte, nun kann dein Diener mit Freuden dahinfahren, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Einer, der aufs Reich Gottes wartete. Hier der Matthäus berichtete, er war ein Jünger Jesu. Als Ratsmitglied, als einer vom Synedrium, hat er es gewagt, sich auch öffentlich zu Jesus zu stellen und war ein Nachfolger Jesu Christi. Der fünfte Punkt, den ich nennen möchte. Er war reich, steht hier geschrieben. Ja, wenn man natürlich reich ist, aber er hat eine gesunde Einstellung zu seinem Besitz, zu seinem Geld. Nicht so wie der Kornbauer, der hat sich plötzlich mit einem ungeheuren Erfolg konfrontiert gesehen. Er sagt, nun weiß ich, was ich mache. Meine alten Scheunen, die werde ich abbrechen und neue bauen. Und dann werde ich sagen, iss und trink, sei jetzt guten Mutes, du bist versorgt auf lange Jahre. Wir kennen doch das auch, Altersversorgung. Ich hatte da auch ein Problem. Ich war unterversorgt, was meine spätere Rente betraf. Ich konnte meinen Teil nicht einzahlen. Da haben Geschwister gesagt, du wirst schon sehen, wie das noch geht. Aber jetzt darf ich sagen, jetzt stehe ich ja kurz vor der Rente. Mir geht's wieder erwartend sehr, sehr gut. Gott hat das wunderbar gemacht. Aber raten würde ich jedem, ja, was die Rentenvorsorge betrifft, nicht leichtfertig zu sein, es sei denn, er hat von Gott eine Berufung. Gott war mein Arbeitgeber und Lob und Dank. Ich durfte erfahren, aufgrund von einigen Wunder bin ich wunderbar jetzt auch fürs Alter versorgt. Ich kann auch noch ganz kurz den reichen Jüngling erwähnen. Der sagte, Herr, was soll ich für ein gutes Werk tun? Ja, was willst du für ein gutes Werk tun? Der Heiland sagt, komm und folge mir nach, verkaufe alles, was du hast. Und er hatte viele Güter. Der hatte seine Sicherheit ins Geld hineingelegt. Jetzt höre mal, wie der Josef von Arimathea umgegangen ist. Der hat sich, weil er sich's leisten konnte, ein Grab in den Felsen hineinhauen lassen. Das ist nicht alles so zufällig in der Bibel. Ich sehe da wunderbare Ewigkeitsbestimmungen. Lob und Dank, dass ich auch in meinem Leben wunderbare Ewigkeitsbestimmungen sehen kann. Ich kann sie aber auch bei dir sehen. Ob Gott das, was er sich für dich vorgenommen hat, an Herrlichkeit, an Gutem, an Schönem, an Wertvollem, ob er das verwirklichen, realisieren kann, das hängt davon ab, ob du es wagst, auf die Seite Jesu zu stehen, auch wenn du angesehen bist, auch wenn du eine bekannte Persönlichkeit bist, wenn du bereit bist, auf Jesus zu warten, wenn du ein Jünger, ein Nachfolger des Herrn bist. Also der hat seinen Leichnam einmal nicht in die Erde legen wollen, sondern in den Felsen. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich, Ewger, hort in dir. Der kannte die Stellen vom Felsen in den Psalmen und er wusste, dass Jesus, der Messias, der ewige Felsen ist. Und dann, als er den Leichnam Jesu nahm, hat er das Grab, das er für sich geplant hatte, in dem noch keine Verwesung stattgefunden hat, das hat er dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt. Also mit anderen Worten, der Tod Jesu Christi war ihm bedeutungsvoller als sein eigener Tod. Das war ein Glaubensmensch. Und das war mir so groß, das war mir so wichtig. Er hat, so wie die Mutter seines Vorbildes, des Josef, eine wunderbare Gesinnungswandel erfahren und erlebt. Bist du bereit? Auch für dich hat Gott einen Plan. Und ich kann sagen, des Herrn Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Zum Schluss noch eine Begebenheit. Die Zeit ist rum. Auf der Schwäbischen Alb, da hatte ich ein feines Gotteskind kennengelernt. Inzwischen ist sie beim Herrn. Die hatte durch Heirat, hatte die ungeheure Reichtümer bekommen. Sie lebte in einem ganz herrlichen Bungalow. Wunderbare Aussicht. Sie pflegte zu sagen, Bruder Wegner, wenn du da durchkommst, kannst immer ein paar Tage zu uns herkommen. Ich würde mich immer freuen. Da steht dir alles zur Verfügung. Wenn es ging, hat sie dann auch immer wieder teilgenommen an den Bibelwochen, obwohl das ganz bescheiden zuging. Das ging viele Jahre so. Sie hat dann bittere Enttäuschungen hinnehmen müssen. Die Firma ging kaputt, der Bungalow musste verkauft werden und diese Reiche, der es nie an irgendetwas gefehlt hat, die aber auch viel fürs Reich Gottes getan hatte, sehr, sehr viel, ist dann in bitterste Armut gekommen, dass sie noch nicht einmal, vor 3-4 Jahren lebte sie noch, ihre Rezepte bezahlen konnte, um ihre Medikamente zu holen in der Apotheke. Und da traf ich sie wieder. Und wo ich mal mit ihr allein war, sage ich, Erna, wie geht's jetzt? Vorher war alles so schön, Da schaut die mich ganz streng an. Denkst du vielleicht, zwischen dem Heiland und mir hätte sich etwas geändert? Ja, es hat sich etwas geändert. Ich bin ihm noch näher gekommen. Ich habe meinen Heiland noch lieber. Sie war eine wie dieser Josef von Arimathea. Der Tod Jesu, sein Sterben für sie, war ihr wichtiger geworden, bedeutungsvoller geworden als ihr Leben und ihr Sterben. Und sie ist als ein glückliches Gotteskind im tiefen Frieden heimgegangen zu ihrem Herrn. Ach, ist das schön. Erwähnen will ich noch ganz zum Schluss dieses Grab des Josef von Arimathea, in dem noch keine Verwesung war, war ganz nahe am Berg Golgatha. Auch das wird kurz erwähnt von einem der Evangelisten. So hatte Gott für den Leib Jesu vorgesorgt, einen Menschen dazu befähigt, eine wunderbare Aufgabe zu erfüllen. Und es ist so schön, wenn man weiß, ich darf meinem Herrn dienen. Es ist so schön, wenn man weiß, seine Zeit und seine Kraft dem Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche das für jeden von uns. Amen. Wollen wir aufstehen zum Gebet? Hab Dank, lieber Vater im Himmel, dass du Gedanken des Friedens hast mit jedem Einzelnen und nicht des Leides. Aber manchmal musst du Leid und Erschütterung über uns bringen. Manchmal musst du uns Wunden schlagen. Der Herr schlägt Wunden, aber er heilt sie auch. Gib doch, dass wir unsere Zuflucht bei dir suchen. Hilf jeder Person, auch heute Abend, doch das Heil in Jesus Christus zu suchen. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen und seine Hände tun, beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Ganz persönlich, Herr Jesus, will ich dir dafür danken, dass du mich aus dem Sumpf der Sünde, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei der Leidenschaften herausgerufen, herausgeholt hast und hast meine Füße auf den ewigen Felsen gestellt. Das ist dein Sühnopfer, das bist du, der ewige Fels. Und dass ich nun so tiefen Frieden und Freude haben darf. Aber Herr, du weißt, wie sehr ich das wünsche, dass noch viele, bevor du wiederkommst, diese Freude, diesen Frieden erfahren, ja, gerettet werden. Amen. Amen. Wollen wir Platz nehmen? So Gott will, werde ich morgen Vormittag noch einmal da sein. Ich lade euch alle herzlich ein. Ich habe dann einen anderen Anzug, den solltet ihr dann noch sehen. Ja. Ja, er allein. Ja.
der Feind sucht stets,
der Feind sucht stets,
dich zu verleiten. Sei nur getrost,
sei nur getrost,
sei nur getrost. Blick auf den Fels, der selbst den Anker hält. Der Fels ist Jesus, ja, er allein. Der Fels ist Jesus, er ganz allein. Sei nur getrost, sei nur getrost. Blick auf den Fels, der selbst den Anker hält. Ihr geht voran in eurem Leben und will so gern euch Segen geben. Vertraut ihm doch. Leid zu jeder Zeit der Not. Der Fels ist Jesus, ja, er allein. Der Fels ist Jesus, er ganz allein. Sei nur getrost. Blick auf den Fels, der selbst den Arm.